Sex und Freundschaft. Fragen und Antworten der Philosophie. Ein Podcast der TU Dresden mit dem Philosophieprofessor Markus Tiedemann und der Wissenschaftsjournalistin Katrin Tuminski. Nur wenig auf dieser Welt interessiert die Menschen mehr als Liebe, Sex und auch Freundschaft. Selbst Geld, Status, Reichtum und auch Schönheit sind oft nur Mittel zum Zweck für den Erfolg bei der Partnerwahl oder für die Befriedigung sexueller Bedürfnisse, für das Gewinnen von Freunden oder auch um eine Familie zu gründen. Doch gibt es wahre Liebe und wahre Freundschaft überhaupt? Wie wird Sex bewertet und praktiziert? Welche Denkmodelle prägen unsere Vorstellungen von Lust? Seit Jahrtausenden beschäftigen sich auch Philosophen mit diesen Fragen. Von der Antike bis zur Gegenwart, von Aristoteles und Platon bis Simone de Beauvoir und auch Erich Fromm, sie alle haben nach Antworten gesucht und auch welche gefunden. Herzlich willkommen bei der vierten Folge unseres Podcasts Liebe, Sex und Freundschaft, Fragen und Antworten der Philosophie. Im Studio hier ist wieder Markus Tiedemann. Er ist Professor für Philosophie und Didaktik an der TU Dresden und er wird uns weiter die Zeitleiste der Philosophie entlangführen. Hallo Markus.
Hallo Katrin.
Schön, dass du wieder da bist. Ich bin schon ganz neugierig, was du uns heute erzählen wirst. In der vergangenen Folge haben wir ziemlich ausführlich über Platons Ideal der wahren Liebe gesprochen. Heute wollen wir uns der Freundschaft zuwenden. Damit hat sich Aristoteles, der begabte Schüler Platons, nämlich eingehend beschäftigt. Kleiner Funfact am Rande: Platon war nicht verheiratet und hat sich intensiv mit Liebe beschäftigt. Aristoteles hatte eine Frau und kümmerte sich in seinen Überlegungen maßgeblich um Freundschaft. Warum, werden wir gleich erfahren. Herzlich willkommen also zu unserer vierten Folge von wahrer Freundschaft oder warum Räuber niemals echte Freunde sein können. Markus, erklär mir doch einmal, warum war Aristoteles Freundschaft so wichtig?
Oh, ich bin auch immer gespannt auf deine Fragen und das ist eine sehr große Frage und die Antwort könnte in der Kurzzusammenfassung so lauten, dass bei Aristoteles die gesamte Lehre sehr verzahnt, systematisch ineinander aufgreift. Aristoteles war an wahnsinnig vielen Dingen interessiert, hat sie erforscht, hat sie systematisiert. Da gehört erstmal der Mensch in Gänze zu, mit all seinen Erscheinungsformen, all seinen Bedürfnissen. Und in seiner Ethik nimmt nun die Freundschaft einen ganz besonderen Stellenwert ein. Also zunächst einmal, wie kommt es zu der Ethik? Der Take-off, die Prämisse der Ethik, die man schlucken muss, ist, dass der Mensch nach Glück strebt. Also,
das ist ja nachvollziehbar.
Ist es nachvollziehbar, das passt in seine Metaphysik, also in allen Dasein gibt es ein Streben nach dem Idealzustand, Telos, das Ziel. Also eine Blume strebt danach zu blühen, sonst wäre sie keine Blume. Da fließt alle in ihre Energie rein. Und auch wir machen ja ganz selten Dinge nur um der Tätigkeit willen, die wir gerade vollziehen. Also wir putzen uns die Zähne ja nicht um des Zähneputzens willen, sondern weil wir uns davon gesundheitlichen und sozialen Effekt und so weiter und so weiter und so weiter.
Weil uns das immer schön brav erzählt wurde im
Kindergarten. Das auch und viele Dinge, aber in letzter Instanz muss dieser endlose Regress, ich mache das, damit ich das bekomme, das möchte ich haben, damit ich das erreiche und irgendwann zu einem Ende kommen. Und das ist die Idee eines höchsten Gutes. Dieses höchste Gut muss abschließend und muss vollkommen sein. Es darf ja keinen Mangel geben, sonst würden wir ja weiter streben. Und dann fragt sich Aristoteles, was könnte das sein? Und er kommt zu der Antwort, das ist das Glück, die Eudaimonia. Das vollkommene Glück, verstanden als die Befriedigung unserer elementaren, zentralen Bedürfnisse und ganz wichtig, als Verwirklichung der wesenhaften Anlage des Menschen.
Um nochmal ganz kurz dazwischen zu haken, das wäre sozusagen der Moment, wenn man da sitzt und sagt, oh, mir fehlt jetzt nichts mehr, ich bin so glücklich.
Ja, ich gebe zu, dass das nicht leicht zu denken möglich ist. Deswegen kennen wir nur Hilfskonstruktionen und man kann Aristoteles auch verteidigen. Nur weil er sagt, das wäre das höchste Gut, das vollkommene Glück, hat er noch nicht gesagt, dass wir es erreichen und dass jemand das je erlebt hat. Gleichwohl gibt es ja doch zumindest Funken, in denen wir das erleben. Also ein Beispiel, wenn wir einen positiven Orgasmus erleben, dann wollen wir...
Gibt es auch negative Orgasmen?
Also ich hoffe nicht, aber in der Sexualforschung, ja doch, also da gibt es leider furchtbare Experimente, auf die ich jetzt nicht zu sprechen kommen okay. wollte. Aber wenn wir jetzt einen wünschenswerten Orgasmus erleben, dann erleben wir in dem Moment genau das, was wir erleben wollen, und wir wollen nichts anderes, als was wir gerade erleben. Leider ist das natürlich unheimlich vergänglich, und Aristoteles geht es ums dauerhafte Glück. Mhm. Und für das dauerhafte Glück, für das gelungene menschliche Leben, brauche ich Freunde. Warum brauche ich Freunde? Erstens, weil dieses Glück darf ja keinen Mangel haben, sonst wäre es ja nicht vollkommen. Und alle Menschen sagen, dass sie Freunde haben wollen. Selbst dann, wenn sie alle anderen Güter besitzen, wenn sie zum Beispiel steinreich sind. Zweite Sache, wir sind...
Ich muss nochmal kurz einhaken. Also Aristoteles sagt praktisch, wir werden nur glücklich, wenn wir Freunde haben.
Ja.
Was ist der Unterschied? Manche andere würden vielleicht sagen, wir werden auch glücklich, wenn wir eine Liebe haben. Warum sind für ihn die... Ich muss nochmal auf dieses
Freundschaft... Da müssen wir später nochmal drauf eingehen und gucken, wie wir Freundschaft und Liebe auseinander... Klabustern. Zunächst einmal ist Freundschaft nicht hinreichend. Also wenn ich einen guten Freund habe, bin ich automatisch und verlässlich immer glücklich. Das nicht, aber es ist notwendig. Ohne Freunde werde ich es nicht schaffen. Warum? Weil alle Menschen sich Freunde wünschen, selbst dann, wenn sie alles andere haben. Zweites Argument, wir sind Zoon Politikon, wir sind politisches Wesen. Außerhalb der Gemeinschaft, sagt Aristoteles, sind wir entweder Gott oder wildes Tier. So, wenn ich also meine Bedürfnisse befriedigen will, wenn ich eine gewisse intellektuelle Schulung durchlaufen will, brauche ich die Gemeinschaft. Ich brauche eine freundliche soziale Umgebung. Auch Staatsbürger sollten Freunde sein. Die dritte Ebene ist dann, ich will intellektuelles Wesen sein, ich will tugendhaftes Wesen sein, und niemand und nichts schult mich hier intensiver als der wahre Freund. Und deswegen brauche ich ihn.
Das stimmt wahrscheinlich. Wer ist denn sonst so ehrlich als die wahren Freunde, wird ja immer gesagt. Das ist ein interessanter Aspekt. Niemand ist so gnadenlos wie die eigenen Freunde, auch die Eltern nicht. Das stimmt. Vielleicht, also spannend schon mal. Okay, hier ist das Glück bei Aristoteles, dann die Freunde. Welche Arten von Freundschaft unterscheidet denn Aristoteles?
Also sein Freundschaftsbegriff ist erstmal sehr, sehr weit. Überall dort, wo Menschen im wechselseitigen Wohlwollen zusammenkommen, ist für Aristoteles Freundschaft im Spiel. Wenn wir aber holzschnittsartig vorgehen wollen, dann sind es drei. Es gibt die Lust, die Nutz und die wahre Freundschaft.
Lustfreundschaft klingt schon mal gut.
Klingt gut, und Aristoteles sagt es so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, ist hauptsächlich bei den jungen Menschen vertreten. Zentral einer Lustfreundschaft ist der wechselseitige Lustgewinn. Also der One-Night-Stands zum Beispiel. Zentrales Moment der Nutzfreundschaft ist der wechselseitige Nutzen, Dinge, Geschäftsfreunde beispielsweise. Und spannend ist dann die wahre Freundschaft. Hier geht es um die wechselseitige Tugendhaftigkeit, weswegen die wahre Freundschaft selten ist und den moralisch Edlen vorbehalten.
Ich will gleich mal die moralisch Edlen. Was sind die moralisch edlen Menschen?
Das sind diejenigen, die die Tugenden erkannt und kultiviert haben. Das heißt also, die einen Begriff, ein Verständnis vom moralisch Richtigen haben und es nicht bei dem Verständnis allein belassen, sondern sich auch strebend darum bemühen, sich selbst trainieren, sich selbst erziehen, was man im Akt der wahren Freundschaft am besten kann, weil der Freund eben auch der schärfste Kritiker sein kann.
Das heißt aber umgekehrt, dass unmoralische Menschen, also vielleicht auch die Räuber, wie du so im Podcast-Titel genannt hast, eigentlich keine Freunde sein können.
Sie können Lust- und Nutzfreunde sein. Also wir können uns ja schnell Räuber, Kumpel denken, die gemeinsam ihre Missetaten begehen, die vielleicht auch ihre Beute fair untereinander teilen, weil sie davon einen Nutzen haben, weil so sozusagen ihr Pakt funktioniert. Aber jetzt denken wir das mal zu Ende. Wir sind diese Räuber. Würden wir unserem Kumpanen zum Beispiel unsere schutzlosen Kinder überlassen?
Nein, natürlich nicht.
Nein, natürlich nicht. Wir wissen ja, dass er gemein und grausam ist. Genauso wie wir gemein und grausam sind. Und deswegen können wir ein letztes Vertrauen, eine letzte Wertschätzung für ihn gar nicht empfinden. Und deswegen können Räuber niemals wahre Freunde sein, weil sie moralisch nicht edel sind.
Das klingt ja nicht sehr attraktiv. Also unmoralisch zu sein, hat ja dann einige Schwierigkeiten oder bringt einige Schwierigkeiten mit sich. Wenn ich dann auf wahre Freunde verzichten muss, ist es doch besser, ich bin gleich moralisch.
Ein starkes Argument, das würde aber so vielleicht die platonische Schule noch deutlich machen, die in Aristoteles teilweise auch fortführt. Also Platon hat an berühmter Stelle gesagt, es ist besser, Unrecht zu erleiden, als Unrecht zu tun. Denn wenn ich Unrecht erleide, dann widerfährt mir Unrecht, aber ich werde nicht moralisch hässlich und ungerecht. Und das ist bei Aristoteles ein bisschen auch so. Aristoteles würde aber sagen, naja gut, es ist schon leicht, ein lustvolles Scheusal zu sein, also Lustfreundschaften, Lustgewinne zu akkumulieren. Es ist unheimlich schwer, ein tugendhafter Mensch zu sein. Um aber langfristig ein gelungenes menschliches Leben zu führen, muss ich Letzteres führen.
Interessant, aber sind denn die Lust- und die Nutzfreundschaft, du hattest eben als Beispiel genannt für die Lustfreundschaft ein One-Night-Stand, gibt es vielleicht noch andere Formen und sind diese beiden Formen, die Lust- und Nutzfreundschaft, denn per se schlechtere Freundschaftsformen?
Nein, das sind keine schlechten, sie sind weniger gut. Also vielleicht kann man das an Beispiel deutlich machen. Erstes Beispiel, eine Nutzfreundschaft als Reisebekanntschaft. Wir müssen beide durch dieses finstere Tal durch und es fühlt sich eindeutig besser an, dies gemeinsam zu machen. Und wir supporten einander während dieser gemeinsamen Wanderung. Wir sind also Freunde. Es besteht ein wechselseitiger Gewinn und nachher trennen wir uns. Es gibt ein Shake Hands und wir sehen uns nie wieder. Dann sagt Aristoteles, das ist doch wertvoll, das ist doch gut, so gehen doch Menschen miteinander um und es ist nichts Schlechtes.
Das stimmt.
Es ist noch keine wahre Freundschaft. Zweites Beispiel, du und ich, wir sind Tennisfreunde, angenommen, es wäre so.
Ich kann kein Tennis,
aber ich auch sehr schlecht, aber wir nehmen es mal an.
Stell es mir vor.
So, und wir spielen seit 10 Jahren zusammen, machen aber sozial nichts miteinander. Wir mögen einfach wirklich nur gerne miteinander Tennis spielen, will also sagen, wir haben eine Lustfreundschaft. So, jetzt kriege ich einen Tennisarm. Und der ist hartnäckig und lässt sich nicht auskurieren. Dann wissen wir beide, was passiert. Du rufst genau einmal an und fragst, Mensch, das tut mir so leid, können wir uns nicht wieder treffen?
Ich würde zweimal anrufen.
Ja, genau. Aber beim dritten Mal wissen wir alle, diese Freundschaft ist beendet. Ist das schlimm, sagt Aristoteles? Nein, sofern wir uns nichts anderes versprochen haben. Sie war sogar wertvoll. Wir hatten beide einen wechselseitigen Lustgewinn.
Das heißt aber, die Lust und die Nutzfreundschaft sind auf alle Fälle zeitlich begrenzt. Auf die Lust begrenzt sozusagen.
Ja, genau. Ja. Wenn diese lange andauert, vielleicht spielen wir 30 Jahre zusammen Tennis.
Kann sein.
Dann kann es, okay. Kann es weitergehen.
Du hattest über die wahre Freundschaft gesprochen. Ich will nochmal darauf zurück, die interessiert mich noch ein bisschen mehr, die wahre Freundschaft bei Aristoteles. Was ist denn oder gibt es denn bei Aristoteles überhaupt eine Voraussetzung für die Freundschaft?
Also die Voraussetzung für die Freundschaft ist eben Wechselseitigkeit und Wohlwollen. Das sind die beiden Kriterien für alle Arten der Freundschaft. Sonst reden wir nicht über Freundschaft. Wohlwollen und Wechselseitigkeit. Damit es jetzt eine wahre Freundschaft wird, muss diese Wechselseitigkeit primär in der gemeinsamen Tugendhaftigkeit liegen. Und das heißt eben im Verstehen und im Kultivieren des Tugendhaftseins. Und nur wenn ich ein gewisses Niveau habe, kann ich auch einen Freund auf diesem Niveau haben. Vielleicht kann ich ein Beispiel geben.
Also, ja, genau, wollte ich gerade fragen. Unter Tugenden kann man ja sehr viel verstehen.
Genau, also ich halte Nelson Mandela wirklich für eine beeindruckende Persönlichkeit. Da ist jemand, der jahrzehntelang Unrecht und Grausamkeiten erleiden musste, an die Macht kommt und der Versuchung widersteht, Rache zu üben und sich stattdessen um Aussöhnung bemüht. Das ist also für mich eine beeindruckende Persönlichkeit. Ich
Größe,
würde das tugendhaft auch nennen im aristotelischen Sinne. So, wenn jetzt einen wahren Freund von Nelson Mandela gibt oder gab, dann muss dieser auch tugendhaft gewesen sein. Der muss nämlich ein gleiches Verständnis von Gerechtigkeit und dem Guten gehabt haben. Ein anderer würde vielleicht sagen, das ist aber Schwäche, das ist Dummheit, warum nutzt du die Macht nicht, um endlich Rache zu üben oder ähnliches. Der Räuber würde wahrscheinlich genau das zu Mandela
jetzt
sagen.
Jetzt kannst du es denen endlich zeigen.
Genau. So, und er würde wahrscheinlich gar nicht die Tugendhaftigkeit in dem Verhalten von Mandela erkennen.
Er würde die Größe nicht erkennen, dass er sozusagen...
Exakt. Ja. Und deswegen kann wahre Freundschaft eben nur zwischen zwei oder mehreren tugendhaften Menschen existieren.
Das heißt, wahre Freunde erkennen wir auch immer daran, dass wir uns in dem jeweils anderen erkennen.
Zumindest, dass wir uns gemeinsam um Tugend bemühen, ja.
Klingt schön.
Also es darf natürlich Unterschiede in anderen Neigungen geben. Ne? Der eine darf Tennis spielen und der nächste tauchen gehen. Das ist nicht entscheidend.
Ja, das ist klar. Vielleicht die nächste Frage. Müssen denn, oder daran anknüpfend, du sagst, dürfen natürlich unterschiedliche Neigungen haben, aber wie gleich oder wie ungleich können denn wahre Freunde sein? Beispiel, was ja immer wieder ein großes Thema ist, Freundschaft zwischen Arm und Reich, Freundschaft zwischen einem sehr klugen und einem sehr einfachen Menschen. Ist das möglich?
Das ist möglich. Sofern, Aristoteles würde sagen, sofern eine Art Ausgleich gefunden wird. Das gilt aber vor allen Dingen auf den Stufen der Lust- und der Nutzfreundschaft. Da muss es immer irgendwie einen Ausgleich geben. Also wenn der eine von dem anderen einen großen Lustgewinn hat, der andere dies aber nicht erwidern kann, dann muss er dann vielleicht einen Nutzgewinn zurückgeben. So, da wäre Ausgleich möglich. In einer Situation, wo der eine geistig sehr schlicht ist und der andere sehr klug, wird es unheimlich schwierig. Denn dann wäre es, der eine bringt sozusagen geistige Förderung ein und damit etwas in aristotelischem Sinn sehr, sehr Wertvolles. Und der andere kann eher so etwas wie Fürsorge, emotionale Nähe und so etwas bringen. Das kann dann Freundschaft sein, aber hier wird sozusagen Tugendhaftigkeit gegen Lust, Gewinn getauscht, da wird es schwierig.
Mhm, okay. Aber er kann ja anderes Wissen als intellektuelles
okay,
Wissen einbringen.
Jetzt wird es zum Beispiel, also jetzt nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Der eine ist so ein absoluter Universitätsnerd. Und der andere,
so ein verkopfter Theoretiker.
Genau, so irgendwie so ein Philosoph wie ich, der sich vielleicht auch wirklich hin und wieder in Irrelevanzen verliert. Der andere ist nicht ignorant. Wäre er ignorant, würden sie keine gemeinsame Basis finden. Ist schon interessiert, aber hat auch ein gesundes Gefühl, von jetzt reicht's mir. Und jetzt könnten sich beide annähern. Der eine verlässt den Bereich, wo es vielleicht gar nicht mehr relevant ist, wo er sich verloren hat in seinen Nerdforschungen. Und der andere wird ein bisschen angepusht, um sich mehr zu interessieren, komplexer zu denken. Dann könnten sie beide Tugend kultivieren, weil sie nämlich gerade eine Mitte gemeinsam finden.
Ja, das klingt super. Das klingt schön.
Darf ich noch was zu Arm und Reich sagen? Weil das
ja, unbedingt. Und ich sage nachher noch was zu Mitte. Aber wir gehen erstmal
zu
dir.
Zu Arm und Reich würde ich gerne nochmal sagen. Das macht nochmal deutlich, was wahre Freundschaft bei Aristoteles ist. Zwischen wirklich Tugendhaften, also zwischen wahren Freunden, ist der Unterschied zwischen Arm und Reich gar kein Problem. Denn was sie einander geben, wo die wechselseitig besteht, ist im Bereich der Tugendhaftigkeit. Das ist kein ökonomischer Tausch. Zwar sagt Aristoteles, geben ist moralisch edler als nehmen, weswegen natürlich ein Ungleichgewicht entsteht. Aber der wahre Freund würde ja geben, wenn er könnte. Und weil ich das weiß, ist dieses Ungleichgewicht irrelevant, unwichtig zwischen wahren Freunden.
Das klingt ganz schön und ich denke, das funktioniert auch, aber in der Praxis kommt das ja trotzdem manchmal an seine Grenzen, oder? Weil die Lebenswirklichkeiten ja teilweise sehr verschieden sind oder die Lebensstile, wenn die beide nicht diese Tugenden so im Blick haben.
Ja, wenn sie beide nicht die
Tugenden... Und sie müssen sich erstmal treffen.
Gut, aber nun wissen wir doch, dass wirklich gute Freunde durch äußere Umstände in andere soziale Lebensumstände geführt werden können, geraten können und. Und dann wäre es keine wahre Freundschaft, wenn der eine nicht einfach öfter die Rechnung bezahlt als der andere.
Das stimmt. Also ich fasse nochmal zusammen, wahre Freundschaft existiert unabhängig von der Ökonomie und von dem von dem Geld, was beide haben oder eben nicht haben. Ich möchte aber nochmal auf einen Punkt zurückkommen. Du hattest am Anfang gesagt, Aristoteles fasst seinen Freundschaftsbegriff sehr weit. Und dieser Freundschaftsbegriff betrifft nicht nur die Privatsphäre. Kannst du vielleicht nochmal darauf eingehen?
Ja, Aristoteles würde sagen, auch Staatsbürger sollen Freunde sein. Also es soll wechselseitiges Wohlwollen auch zwischen Bürgern existieren.
Ich glaube, wir brauchen alle ein bisschen mehr Aristoteles in unserer heutigen Zeit.
Ganz dringend. Wir haben natürlich den Begriff der Solidarität zum Beispiel, den Aristoteles nicht kannte und der, denke ich, hier diese Lücke füllen könnte, die er versucht mit der Freundschaft zu bezeichnen. Aber natürlich wünschen wir uns eine Gemeinschaft, in der gewisse Prinzipien der Solidarität verlässlich existieren. Und das tut jede Gemeinschaft gut.
Solidarität in unserer Gesellschaft wäre also sowas wie die bürgerliche Freundschaft von Aristoteles.
Ja.
Oh, klingt toll. Aber ich möchte nochmal dahin kommen. Wie kommen wir dahin? Wie werden wir denn Freunde im gesellschaftlichen Raum? Es reicht das, wenn jeder für sich sagt, ich verhalte mich tugendhaft. Beispiel, ich lasse alle alten Leute hinsetzen in der Bahn, was ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Oder ich gebe Gefundenes ab im Fundbüro. Würde das schon reichen, wenn jeder selbst an sich arbeitet? Oder wie kommt man zu dieser Freundschaft im bürgerlichen Raum?
Das ist natürlich eine Frage, von der ich nicht sicher bin, ob ich sie wirklich gut beantworten kann. Aber ich denke, aus der aristotelischen Perspektive kann man zumindest sagen, dass das ein wichtiger Beitrag wäre, wenn jeder sich an gewisse Prinzipien der Solidarität hält oder sich ihnen verpflichtet fühlen würde, dann hätte das auch einen immensen Impact auf die Gesellschaft. Also schönes Beispiel, was du gebracht hast, wenn wir uns gar keine Sorgen mehr machen würden, wenn wir unser Handy liegen lassen, weil wir genau wissen, dass es seinen Weg zu uns zurückfinden wird.
Das wäre so toll.
Ja, wäre das nicht wunderbar in dieser Gesellschaft?
Das wäre wunderbar.
Wenn eine Frau nachts einfach überhaupt nicht drüber nachdenken müsste, welchen Weg sie durch die Dunkelheit geht, weil es gibt das überhaupt nicht. Sie kann sich auf die Solidarität ihrer Mitbürger verlassen. Das ist schon eine traumhaft schöne Vorstellung.
Das ist eine traumhaft schöne Vorstellung und auch die Vorstellung einer ganz gesunden Gesellschaft, in dem Misstrauen eigentlich nicht so eine große Rolle spielt.
Ja, es wäre die Gemeinschaft der moralisch Edlen. Allerdings sagt Aristoteles, da ist er ja Realist, das ist den wenigen vorbehalten.
Aber wir können alle was beitragen, wenn wir möchten, mit unserem eigenen Verhalten.
Definitiv.
Das klingt doch schon mal gut. Wir sind also selbstwirksam. Wir sind nicht nur auf die Gesellschaft angewiesen, sondern wir sind ja die Gesellschaft und können uns alle daran mit beteiligen.
Das ist ja der entscheidende Punkt der aristotelischen Ethik. Wir haben selbst, uns um das Gute zu bemühen. Und da gibt er im Endeffekt zwei Tipps. Ich weiß nicht, ob ich die noch ausführen soll.
Ja, unbedingt.
Okay, also wir hatten ja gesagt, das höchste Gut ist das Glück, die Eudaimonia. Das ist sehr überzeugend abgeleitet, aber dann steht man ja auch so ein bisschen im Regen und sagt, ja, Aristoteles, jetzt weiß ich das, aber wie komme ich denn dahin? Und da gibt es zwei Aussagen. Das erste ist die Verwirklichung der wesenhaften Anlage. Und zwar sowohl als Individuum als als Gattungswesen. Also du hast die individuelle Veranlagung zu tanzen. Du hast eine wirkliche Begabung zu tanzen. Dann würde Aristoteles sagen, es wäre ein Jammer, wenn du es in deinem Leben nicht tust. Verwirkliche deine Anlagen in bestmöglicher Form. Es geht jetzt sogar um Höchstleistung.
Wir sollten also unseren Talenten nachgehen.
Ja, natürlich. Und wir sollten fragen, was ist denn die Essenz unseres Gattungsdaseins? Was unterscheidet denn ein gutes menschliches Leben von anderen Lebewesen? Und da würde Aristoteles sagen, ja, na gut, wir sind Anima Rationale, wir sind rationales Wesen. Wer den geistigen Teil seiner Veranlagung als Mensch nicht kultiviert, führt kein gelungenes menschliches Leben. Ergo, das glücklichste aller Leben, das ist natürlich Fun Fact, führt die Philosophin, der Philosoph. Zweiter Tipp ist die Misotis-Lehre. Das ist die Lehre von der Mitte.
Strebe da will ich jetzt gleich darauf kommen. Nochmal, bevor wir jetzt mit der goldenen Mitte anfangen, möchte ich nochmal ganz kurz. Das heißt also, wenn wir unser ganzes Leben nach Erkenntnis suchen, dann können wir glücklich werden. Also nicht unbedingt nur allein, aber das könnte zu unserem Glück beitragen.
Ganz, ganz entscheidend. kann es dazu beitragen. Also bei Aristoteles gibt es nicht so das eine Hinreichende. Werde Theoretikerin und du bist glücklich, ever, ever da. Das nicht. Aber es gibt notwendige Bedingungen. Und ein Mensch, der zumindest in gar keinem Umfang seine rationale Veranlagung kultiviert, führt kein gelungenes menschliches Leben.
Klingt sehr plausibel und aber auch sehr schön, weil wir das alle sehr beeinflussen können.
Es liegt in unserer Macht, ja.
Ja. Jetzt zur goldenen Mitte. Wir alle kennen es, wir alle haben es schon mal gehört, die goldene Mitte. Was meint Aristoteles mit der goldenen Mitte?
Ich sage mal als erstes, was er damit nicht meint, nämlich eine arithmetische Mitte, ein Mittelmaß, den genauen geometrischen Mittelpunkt zwischen zwei Extremen. Dann wäre es ja, man stelle sich mal vor, man wäre Bürgerin während der NS-Zeit, dann wäre so etwas wie ein gemäßigter Nationalsozialismus die goldene Mitte. Das wäre furchtbar.
Das wäre furchtbar.
Genau, das meint er aber auch gerade nicht, sondern Aristoteles versteht unter der goldenen Mitte das rechte Maß zwischen den Extremen. Das rechte Maß, das rechte moralische Maß. Also das rechte Maß zwischen Feigheit und Tollkühnheit ist die Tapferkeit. Das rechte Maß zwischen Geiz und Verschwendungssucht ist die Großzügigkeit. Alles wird schlecht durch ein zu viel oder ein zu wenig. Und deswegen der zweite Tipp des Aristoteles, wenn du glücklich werden willst, versuche tugendhaft zu werden. Und tugendhaft heißt, das rechte Maß am rechten Ort zur rechten Zeit zu finden. Das ist unheimlich schwer.
Ich wollte sagen, das klingt alles ganz toll, aber stelle ich mir sehr, sehr schwer vor.
Ja, aber deswegen ist es eben auch so dynamisch. Also zum Beispiel Wut ist nicht immer falsch. Es kann die Situation geben, wo Wut auch im Sinne des Aristoteles das rechte Maß in dieser Situation ist, weil moralische Empörung zum Beispiel höchst angebracht ist.
Habe ich auch selbst schon erlebt, war sehr heilsam.
Genau. Wenn man dann aber sagen möchte, ich kann mir sofort aber auch ein zu viel vorstellen, wenn zum Beispiel aus Wut Rachsucht entsteht, dann würde Aristoteles sagen, ja genau, das ist das zu viel, von dem ich spreche.
Ja, ja. Schön, dass hört sich sehr gut an. Das ist für mich so ein kleiner Baustein, der mir eigentlich immer auch gefehlt hat, weil natürlich die goldene Mitte, die wird immer wieder verwendet und das war jetzt auch für mich sehr interessant. Wir hatten am Anfang das schon mal anklingen lassen, der Unterschied zwischen Liebe und Freundschaft bei Aristoteles. Du hattest das schon mal angedeutet, vielleicht können wir es noch mal ganz kurz ausführen. Also Freundschaft brauchen wir, um im Leben glücklich zu werden. Wie sieht es mit der Liebe aus? Nach Aristoteles.
Da sagt er so wenig drüber. Also tatsächlich wird die Freundschaft in den Mittelpunkt gestellt und Liebe wird mal subsumiert, mal taucht sie einzeln auf. Und dann wird eigentlich nur darauf hingewiesen, dass Liebe eben einseitig empfunden werden kann. Dann wird in der Regel auch der Begriff Eros verwendet, während Philia der Begriff für die Freundschaft ist und die muss immer wechselseitig sein. Mehr sagt er eigentlich nicht über die Liebe.
Also er schweigt sich so ein bisschen aus.
Ja, mal wird es eben subsumiert und mal wird es nach diesem Kriterium getrennt.
Trotzdem hatte ich in deinem Buch gelesen, dass er von Mutterliebe spricht, aber im Verhältnis zwischen Vater und Sohn sozusagen von Freundschaft. Wie ist das zu verstehen?
Ja, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Zumal dieses Phänomen der Mutterliebe uns noch öfter beschäftigen wird, wenn wir zum Beispiel zu Erich Fromm kommen oder Ähnlichem, dann die Mutterliebe ist so ein Archetyp. Also wenn Aristoteles von Mutterliebe spricht, dann hat er die aufopferungsvolle Fürsorge der Frau für den Säugling oder das Kleinkind vor Augen. Dort ist es mit der Wechselseitigkeit schwierig. Die Mutter gibt unheimlich viel und der Säugling kann schon aufgrund seines Entwicklungsstandes wenig zurückgeben, weswegen das für Aristoteles ein faszinierendes Phänomen ist. Wenn er von Vaterliebe spricht, dann hat er die Vorstellung des reifen Vaters, der mit dem heranwachsenden Jüngling einhergeht. Da gibt es auch ein Ungleichgewicht. Für Aristoteles ist es natürlich der Vater, was Tugendhaftigkeit und Weisheit betrifft, dem Knaben um vieles voraus. Aber es kann zumindest ein Hin und Her geben, einen Ausgleich. Der Ausgleich wird unter anderem dadurch geschaffen, dass der Knabe folgsam ist, Bewunderung zeigt und lehrsam ist.
Das spricht aber auch für eine Wahrnehmung von starken Unterschieden zwischen Mann und Frau. Das kann ja, also in unserem heutigen Verständnis, können ja auch Väter selbstlos lieben, beziehungsweise auch Mütter sozusagen Tugenden vermitteln.
Also definitiv, vielleicht kommen wir bei Fromm nochmal drauf zurück. Da gibt es auch nochmal Vater- und Mutterliebe als ein.
Das
heben wir uns auf, um das nochmal deutlich zu machen. Aber ja, diese Archetypen ziehen sich durch die ganze Geistesgeschichte.
Wir hatten es ja auch schon erwähnt, beziehungsweise ich hatte es am Anfang anklingen lassen. Und du sagst es ja jetzt auch, Aristoteles sagt nicht viel über Liebe. Aber im Gegensatz zu Platon war er verheiratet. Kannst du dazu was sagen?
Ja, jetzt muss ich zweimal schlucken und dann muss ich eingestehen, dass ich mir wünschen würde, Aristoteles hätte ein positiveres Frauenbild gehabt. Also man muss einfach eingestehen, dass dieser Geist des dieser Titan des Geistes, dieser Urvater unseres wissenschaftlichen Denkens, ein wirklich schlichtes, vielleicht von seiner Zeit geprägtes Frauenbild gehabt hat. Sie für intellektuell nicht gleichberechtigt hielt, sie nicht für fähig der wahren Freundschaft hielt, anders als sein Lehrer Platon,
du
der genau so
wie
sind.
Du zerstörst mein Aristoteles-Bild.
Ja, leider sind kluge Menschen nicht auf allen Gebieten klug. Und er hätte vielleicht auch seinen Lehrer mehr hören sollen, der das eben sehr genau und deutlich gemacht hat. Der war der Universalist eindeutig. Was man zu seiner, na, ist keine Ehrenrettung, aber zur Relativierung dieses traurigen Side-Facts sagen kann, ist, dass Aristoteles für seine zweite Frau sehr fürsorglich in seinem Testament Vorsorge getroffen hat, dass es ihr gut gehen möge und dass er seine erste Frau Pythia so sehr geliebt hat, dass er nach vielen, vielen Jahren nach ihrem Tod, nämlich in seinem Testament verfügt hat, dass er neben ihr begraben werden wollte.
Okay, es war schon Liebe im Spiel, aber anscheinend keine Liebe auf Augenhöhe. Oder vielleicht Liebe auf Augenhöhe, aber keine intellektuelle Betrachtung auf Augenhöhe. Das wird dann nochmal spannend, wenn wir über das Konzept der reifen und unreifen Liebe bei Fromm sprechen. Ich möchte jetzt erstmal hier das Kapitel Freundschaft bei Aristoteles schließen. Also, wenn wir etwas über echte und wahre Freundschaft wissen wollen und auch über Freundschaft, über ehrliche Freundschaft, über Freundschaft, mit der wir aneinander wachsen können, dann können wir uns abends bei Regen, bei Sommerregen, schön in unsere Wohnung einschließen und Aristoteles lesen und dabei ganz glücklich werden. Als kleiner Sommer.
Schön gesagt.
Markus, ich danke dir. Ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt, dass sich Aristoteles vor so langer Zeit solche Gedanken gemacht hat über Freundschaft, die ja heute auch noch brandaktuell sind. Also die Definition und die Fragen zu Freundschaft bewegen ja ganz viele Menschen von jung bis alt und von arm bis reich. Die Welt verändert sich schnell, aber manche Dinge scheinen für die Ewigkeit. Also, in der nächsten Folge möchten wir uns wichtigen Anmerkungen widmen. Wer sich mit der Antike beschäftigt hat, läuft unweigerlich der Knabenliebe über den Weg. Also, ich teaser jetzt schon die nächste Folge an. Da geht es nämlich ganz spannend weiter. Doch was bedeutet eigentlich Knabenliebe? Wie unterscheidet man denn Pädophilie und Päderastie? Und warum ist es ein moralischer Fehlschuss zu denken, Knabenliebe sei heute zu rechtfertigen, nur weil sie damals en vogue war? Doch für heute sagen wir erstmal Tschüss. Vielen Dank, Markus, für die sehr, sehr interessanten Ausführungen zum Thema Freundschaft bei Aristoteles. Vielen Dank.
Und ich danke dir.
Auch an alle Hörer da draußen. Ich bin Katrin Tominski. Bis bald. Wir freuen uns auf euch in der nächsten Folge.
Tschüss.
Tschüss.
Das war unser Podcast Liebe, Sex und Freundschaft. Fragen und Antworten der Philosophie. Mit Markus Tiedemann und Katrin Tominski. Musik Sven Germeroth, Technik Birgit Nockenberg. Und schaltet auch das nächste Mal gern wieder ein.